möchte den Text lesen für heute aus dem Römerbrief, Kapitel 16. Wenn eine Bibel fehlt, da hinten sind noch welche, bitte holt euch. Also, wir haben letztes Mal angefangen und das war der erste Teil dieser Betrachtung. Und heute geht es weiter mit dem gleichen Thema, ein Leben, das eingebettet ist in dem Willen Gottes. Das ist der Text, den wir vor uns haben, wo uns Gott etwas lehren möchte, wie ein Leben aussieht, das eingebettet im Willen Gottes ist. Und hier sind 7 Elemente in diesem Text, also 7 Bausteine, 7 Puzzlestücke, die darüber sprechen, wie ein Leben, das eingebettet im Willen Gottes aussieht. Also, wir kommen zum Text von Vers 22. Das erste, ein Leben, das eingebettet ist im Willen Gottes, bedeutet, dass Gott nicht immer, aber manchmal vielleicht öfters, manchmal weniger in unser Leben so eingreift, dass unsere Pläne durchgestrichen werden. Also es gibt Planänderung. Das ist das Erste. Vers 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Also er wurde verhindert, er wollte dahin kommen und wurde verhindert. Zweitens, ein Leben eingebettet im Willen Gottes bedeutet bleiben, dass man bleibt, bis die Aufgaben, die Gott einem anvertraut hat, gegeben hat oder von dir möchte, erledigt sind. Und der Text sagt, da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, bedeutet nicht, dass er jetzt da nicht mehr erwünscht ist, sondern die Aufgabe ist erledigt. Er hat keinen Raum mehr, weil er ein Neulandsapostel ist. Also Gott hat für ihn bestimmt, er soll da predigen, dort sein, wo das Evangelium noch nicht verkündigt wurde. Und jetzt ist kein Raum mehr. Er hat seine Aufgaben erfüllt. Er ist so lange geblieben, solange Gott ihn haben wollte, bis die Aufgabe erledigt ist. Also Vers 23 spricht von bleiben, bis die Aufgaben erledigt sind. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Also ein Leben im Willen Gottes, eingebettet im Willen Gottes, bedeutet trotzdem, dass wir unsere eigenen Pläne machen, dass wir unsere Wünsche haben, Ziele haben und die natürlich hier wie Paulus in die Hand Gottes legen. Also, wenn du eingebettet im Willen Gottes leben möchtest, bedeutet das nicht, dass du keine persönlichen Ziele verfolgen darfst. Also, natürlich waren hier seine Ziele verbunden mit den Zielen Gottes, aber trotzdem völlig hineingelegt, seine eigenen Wünsche in die Pläne Gottes. Und jetzt, heute kommen wir zum vierten Punkt. Und da muss ich euch etwas sagen, es fällt mir sehr schwer, diesen Punkt darüber überhaupt zu predigen. Es wäre mir einfacher, Paul würde es machen oder Andreas, oder man würde einen Gastredner einladen. Das sind Sachen, die unangenehm sind für mich. Es gibt mir aber irgendwo Sicherheit, da ich mir bewusst bin, dass wir das Wort Gottes fortlaufend predigen und jetzt sind wir da angelangt und ich werde diese Verse auch nicht überspringen, sondern möchte auf diese eingehen. Also ein Leben eingebettet im Willen Gottes, also ich verrate es noch nicht, warum es mir unangenehm ist, aber ihr werdet das schon sehen, wenn wir gleich im Text sind. Also das Leben eingebettet im Willen Gottes bedeutet Prioritäten setzen. Also im Leben des Paulus sehen wir, dass er Prioritäten gesetzt hat. Woher sehen wir das? Aus diesen folgenden Versen. Und zwar in Vers 25 heißt es, Jetzt aber reise ich nach Jerusalem. Und dieses Jetzt aber reise ich nach Jerusalem ist eingeklemmt von seinen Wünschen, von seinen Plänen, was er eigentlich möchte. Und zwar in Vers 23 sagt er, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen habe, zu euch zu kommen. Also er hat Pläne, er hat Wünsche, er hat ein Verlangen, zu euch zu kommen. Und in Vers 28, sobald ich nun das ausgerichtet habe, will ich zu euch kommen. Also in seinen Wünschen, in seinen Plänen ist dieses Aber drin. Ich kann meine Wünsche und Pläne noch nicht in Erfüllung leben, bringen. Erstmal ist eine Pflicht da. Und diese Pflicht, eingequetscht von meinem Willen vorher und nachher, wie es im Text ist, sagte, es gibt ein Aber, ich muss erstmal etwas anderes erledigen. Und da sehen wir die Prioritäten, die der Apostel setzt. Und damit möchten wir uns hier mit diesen Versen auseinandersetzen. Ich lese erstmal die Verse. Oder ich sage erstmal, wie diese Verse am besten, wie man sie einteilt, wie man sie besser versteht. Und zwar werden uns hier Punkte gegeben, wie Prioritäten gesetzt werden. Nach was messe ich Prioritäten? Mit Sicherheit sind hier nicht alle Punkte. Wenn du dich fragst, wie kann ich Prioritäten erkennen in meinem Leben, so sind diese Dinge auf jeden Fall wichtige Elemente, wichtige Fragen, die du dir stellst. Als erstes werden wir sehen den Dienst oder die Aufgabe. Und die Frage für dich in deinen Prioritäten, um was geht es? Dass du dir diese Frage beantwortest. Und hier in diesem Text wird die Frage beantwortet, um was, um welch einen Dienst geht es hier eigentlich? Zweitens, die Empfänger, also die Profitierenden von diesem. Wer profitiert davon? Das ist die zweite Frage, die wir uns stellen können. In unseren Prioritäten, die wir uns setzen, wer profitiert davon? Im Falle, hier in unserem Fall, an wem wird dieser Dienst ausgeführt? Drittens, die Umsetzung, ja, oder die Ausführung. Warum mache ich das? Also warum wird das ausgeführt? Warum wird diese Priorität ausgeführt? Viertens, Gottes Zeugnis. Wie wird es von Gott beschrieben? Das, was wir machen wollen, was sagt Gott dazu? Also wie wird es von Gott beschrieben? Das sind Dinge, an der wir Priorität messen können. Und jetzt lesen wir den Text und wir werden sehen, dass diese vier Dinge uns im Text hier beschrieben werden. Von Vers 25. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiter nach Spanien reisen. Also, was sehen wir als erstes, diese Priorität, also des Dienstes, den Dienst oder die Aufgabe? Um welch eine Aufgabe geht es hier? Um welch einen Dienst geht es hier? Die Parallele zu unserem Leben, die wir fragen, um was geht es hier, dass wir uns bewusst werden, bevor wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns das ausmalen, vielleicht persönlich in Gedanken durchgehen. Um was geht es eigentlich? Und hier zum Text, um was geht es hier? Was ist der Dienst? Was ist diese Aufgabe? Was ist die Priorität, dass Paulus hier im Vordergrund stellt, vor seinen Wünschen? Ganz einfach, würdest du sagen, es heißt hier eine Sammlung. Ja? Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen und so weiter. Es geht um eine Sammlung, die er jetzt nach Jerusalem bringen wird. Was ist eine Sammlung? Humanitäre Hilfe? Finanzen? Geld, über das man nicht spricht in unserer Kultur? Was ist der Dienst? Und du sagst, ja, humanitäre Hilfe, LKW, mit, vielleicht mit Wagen und Pferden, ist schwierig. Also es müssen Finanzen sein. Es müssen Gelder geflossen sein in Münzen, Gold, Silber, was auch immer. Wisst ihr, wenn wir gleich dieses betrachten werden, so werdet ihr staunen, was Paulus da eigentlich gemacht hat, welch eine Priorität, welch eine Aufgabe er eigentlich ausführt. Der Text gibt uns das wieder, eine Sammlung für die Armen. Und das habt ihr sicherlich schon lange rausgekriegt, warum ich konkordanzmäßig mit der Bibel arbeite, weil Schrift Schrift auslegt. Ja? Nicht ich lege die Schrift aus, sondern die Schrift legt sich selber aus. Und darum gehen wir hin und gucken, wenn es um eine Sammlung geht. Und zwar benutzt er das griechische Wort Koinonia. Ja? Koinonia. Und das bedeutet eine Partnerschaft. Der Begriff wurde benutzt, wenn Leute ein Business, ein Geschäft eröffnet haben oder gestaltet haben und sich zusammengeschlossen haben. Eine Partnerschaft. Ja? Was hier übersetzt wird als Sammlung. Und ich denke, dass ihr mit Sicherheit in euren Gedanken an Geld gedacht habt und dabei auch recht habt. Warum verwendet er hier nicht wirklich einen Begriff, wo es um Finanzen geht, sondern er sagt, es geht hier um eine Sammlung an die Armen. Eine Partnerschaft, wo sozusagen zwei Partner zusammenkommen und ein jeder seinen Teil in diese Partnerschaft mit hineinbringt. Also eine Partnerschaft funktioniert nicht so, dass der eine den ganzen Betrieb schmeißt und alles macht und der andere einfach nur wartet, bis alles gemacht ist, sondern eine Partnerschaft ist eine Zusammenarbeit. Und das ist, was er hier vermitteln möchte. Eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft, also ein Involviertsein, eine Teilhabe. Das ist, was das Wort bedeutet. Und es wäre für uns schwierig zu sagen, okay, aber vielleicht geht es dann hier überhaupt nicht um Finanzen, die Paulus rüberbringen möchte. Wenn wir nicht im Neuen Testament, im Korintherbrief, genau diese Situation, die er hier beschreibt, wo er sagt, es hat Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung zu gestalten, zu sammeln, und nach Jerusalem zu schicken. Wenn uns diese Situation nicht beschrieben wäre im 2. Korintherbrief, und zwar im Kapitel 8 und Kapitel 9, haben wir genau diese Sammlung, wo er diese Sammlung durchführt. Und da können wir unmissverständlich klar machen, es muss um Finanzen gehen. Also es kann nicht sein, dass es hier einfach nur um gute Ratschläge vielleicht geht, um Ermutigungen, um Weihnachtskarten mit Bibelversen. Ja, freut euch an dem Herrn alle Zeit und so weiter. Ja, das ist gut. Und mit Sicherheit waren auch solche dabei. Ja, vielleicht nicht Weihnachtskarten, aber Auferstehungsgrüße. Aber gehen wir mal zu diesem Text. 2. Korinther Kapitel 8 und Kapitel 9. Also im Kapitel 8, Vers 4 verwendet er nochmal das gleiche Wort, diese Koinonia, also diese Sammlung. Und im Kapitel 9, Vers 13 spricht er auch von Koinonia, also von dieser Sammlung. Und zwar erstmal Kapitel 8, Vers 1. Er schreibt hier zu den Korinthern. Er schreibt zu der Gemeinde in Korinth. Und zwar sagt er, Ich lese diese Verse. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihr Überfluss, Freude und ihre tiefe Armut, die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe, ja, übersetzt Schlachter, und hier dieses Wort Liebesgabe ist das gleiche Wort Kainonia, was im Römerbrief als Sammlung übersetzt wird. Schlachter fügt noch hinzu, Liebesgabe und ihre Gemeinschaft. Stimmt? Ja? Also, Schlachter hat das schon sofort ausgelegt, ja, um klarzumachen, also hier geht es, die Liebesgabe, hier geht es um Finanzen, aber lässt das Wort doch Gemeinschaft drinnen, weil es eigentlich das ist, was bedeutet Partnerschaft, mit hineingenommen in das Boot der Verantwortung, um zu geben. Also, ich lese Vers 4 nochmal. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollen. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sie gaben sich selbst hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Er schreibt hier den Korinthern über das, was die Mazedonier gemacht haben. Und wisst ihr was? Wo er in Mazedonien war, da hat er ihnen erzählt, wie freigebig die Korinther sind. Und dass die Korinther so vorbildhaft sind und mit solch einer Großzügigkeit geben, dass die Mazedonier so erfüllt waren. Und Paulus schreibt, aber sie waren erstmal Gott hingegeben. Und dann haben sie auch uns gegeben. Und jetzt, ich will nicht sagen, dass Paulus Bammel gekriegt hatte, aber er schreibt den Korinthern und sagt, wisst ihr was, wir haben euch bei den Mazedoniern gelobt, dass ihr so freigebig seid. Und jetzt schicke ich Leute im Voraus zu euch, damit diese Gabe, von der wir den Mazedoniern geredet haben, wirklich auch vorbereitet wird. Dass nicht, wenn die Mazedonier auf einmal mit uns mitkommen zu euch und sehen, die Korinther, das sind Geizkragen. Ja? Und deswegen schickt Paulus Leute im Voraus und sagt, wisst ihr was, wir haben euch bei den Mazedoniern gerühmt. Und ich denke nicht, dass Paulus gelogen hat und einen Trick angewandt hat, also eines Geschäftsmannes. Dass er den Leuten gesagt hat, oh, die anderen haben auch etwas, also müsst ihr auch. Sondern er macht hier etwas deutlich, dass die Korinther freiwillig gegeben haben, davor schon, und aufgrund dessen er sie jetzt wieder aufruft, dass sie, wenn die Mazedonier mit ihnen mitkommen, ich möchte euch diese Verse lesen, Kapitel 2. Denn, Kapitel 9, Vers 2, so. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, also er kennt ihre Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühmte, dass Achaia, und Korinth ist in Achaia, deswegen heißt es im Römerbrief Mazedonien und Achaia, okay, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist und euer Eifer hat viele angespornt, Vers 5. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe, ja, ist unmöglich, das zu verwechseln, davor Freigebigkeit, Segensgabe, dass es hier um Finanzen geht, dass diese Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Vers 11, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also, diese Freigabe hat einen Zweck. Und mit Sicherheit würden wir sagen, okay, der Zweck dieser Gaben der Heiden ist so eine Art Friedensopfer, Versöhnungsopfer, dass man sagt, okay, die Juden, die anerkennen die Heiden eigentlich nicht wirklich, also die Heidenchristen, weil sie denken, sie sind die Besseren, sie sind die Echten und das andere ist, naja, vielleicht dritte Wahl. Nein, der Text sagt uns das nicht, dass es um Frieden geht, sondern er spricht von Partnerschaft. Und der Zweck dessen ist nicht genannt, damit da Frieden und Einigkeit kommt, sondern er spricht von Koinonia, von Partnerschaft. Und er gibt auch noch Gründe an im Vers 13, wo er das nochmal klar macht. Also das Resultat, die Folge dieses Gebens in Vers 13. Und ich lese hier nach Grünwald, Vers 13. Sie preisen Gott. Also wenn sie diese Liebesgabe empfangen, so ist eins der Gründe natürlich, dass ihnen geholfen wird. Ja, das ist in Vers 12 wird das erwähnt. Und der zweite Gott, der zweite Grund, dass sie Gott preisen. Und hier gibt er dann diese detailliert Gründe, warum sie Gott preisen werden in Vers 13. Also sie preisen Gott. Und jetzt kommen drei Gründe, dass ihr in diesem Liebesdienst euch bewährt. Dass die Gemeinde in Jerusalem auf die guckt und sagt, okay, sie handeln so. Und das ist ein Zeichen, dass sie sich in Christus bewähren. Ein Zeichen der Echtheit. Zweitens, dass ihr den Bekenntnis des Evangeliums Christus so ergeben seid. Also, dass ihr dem Bekenntnis des Christus so ergeben seid. Nochmal, von einer anderen Seite das Gleiche. Dass die Leute dem Bekenntnis des Christus, also dem Gesetz Christi, dem Gebot Christi so ergeben seid, dem Evangelium gehorsam seid. Dafür danken sie. Und das Dritte, und ebenso für die opferfrohe Güte, in der ihr die Gemeinschaft, die Koinonia, also diese, was im Römerbrief, die Sammlung, ich lese es nochmal, und ebenso für die opferfrohe Güte, in der ihr die Gemeinschaft, die Unterstützung im Schlachter pflegt, mit ihnen und mit allen anderen. Ja? Sie danken Gott dafür, dass die Heiden in eine Gemeinschaft mit ihnen eingetreten sind. In ein Geben und Nehmen, in eine Partnerschaft. Also, das Erste sehen wir hier, wenn wir uns fragen, wie erkenne ich Priorität, dann ist es, um was geht es eigentlich hier, dass ich mir das bewusst werde? Es geht um den Dienst. Es geht um eine Gemeinschaft hier in diesem Text, um nicht nur einfach nur Gemeinschaft, also wo man kommuniziert und sich austauscht, sondern es geht um eine Teilhaben, also dass man teilhat an den Bedürfnis der Heiligen, also an dem Bedürfnis der Menschen. Und jetzt haltet euch fest, Apostelgeschichte 2, Vers 42, habt ihr mit Sicherheit immer so verstanden, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet, dass die Leute sich versammelt haben und sich ausgetauscht haben. Das gleiche Wort, Koinonia. Sie blieben beständig in Gemeinschaft. Und es wird uns in der Apostelgeschichte aufgezeigt, diese Gemeinschaft war eine Gemeinschaft, wo Leute in eine Partnerschaft getreten sind, einander nicht einfach nur gute Wünsche ausgetauscht haben, sondern dass sie verpflichtet waren, für den anderen zu sorgen, finanziell zu sorgen, zu unterstützen und zu tragen. Das ist Gemeinschaft, Koinonia. Und etwas, was mich fasziniert hat, im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9, ich lese diesen Vers. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid nach Elberfelder. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ihr Lieben, wir sind gerufen worden, nicht einfach nur in eine Kommunikation, in eine Gemeinschaft mit Christus, sondern wir sind berufen worden, und der Text sagt, in seine Gemeinschaft, okay? In sein Business, ja? In seine Partnerschaft. Wir sind hineingestellt in das, was Christus vollbracht hat, was Christus sozusagen in das Geschäft, seine Teilnahme, was er da reingebracht hat, sind wir mit hineingestellt worden. Wow! Ja. Was für ein Profit! Wir kommen einfach nur, nicht, dass wir Gemeinschaft mitbringen. Und ich glaube, andere Übersetzungen tun sich das schwer. Ja, hier werden wir reingestellt in seine Gemeinschaft, also in seine Partnerschaft. Also um welch einen Dienst geht es hier? Dieses beschriebene Wort als Sammlung für die Armen ist eine Partnerschaft im Geben, finanziellen Geben für die Armen. Also zweitens, die Empfänger. Wer profitiert davon? Ja, die Frage, die wir uns stellen, wenn wir um Prioritäten, wenn es bei unserem Leben um Prioritäten geht, wer profitiert davon? Das ist das, was wir uns fragen sollen. Profitiere ich davon? Profitiert der Nächste davon? Warum mache ich das? Und hier der Text spricht davon. Also die Empfänger. Wer profitiert davon? Und wir kriegen eine detaillierte Adresse. Man würde sagen, eine volle Anschrift mit Hausnummer und Adresse. Ja? Detailliert. Und zwar heißt es eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Eine Sammlung für die Armen. Woher wissen wir, dass diese Sammlung für die Armen wirklich angeordnet wurde? Dass es wirklich ein Gebot ist. Kann es nicht sein, dass das freiwillig ist? Und dass diese Priorität Paulus sich einfach selber nur gesetzt hat und gesagt, okay, ich finde das wichtig und darum mache ich das. Wir werden bald feststellen, dass es nicht so ist und dass Gott eine genaue Anweisung diesbezüglich gibt. Und zwar, ich fange mal davon an, wo Paulus im Galaterbrief beschreibt, dass er, wo er das Evangelium empfangen hat, von Gott selbst nicht zuerst hingegangen ist nach Jerusalem, um mit den Leuten, die mit Jesus gewesen sind und das Evangelium von ihm gekriegt haben, um sich mit ihnen zu verbünden und zu fragen, okay, was ist das Evangelium, was soll ich predigen, sondern Gott hat es Paulus gegeben. Und in dieser Situation, wo er darüber schreibt im Galaterbrief, dass er das Evangelium von Gott gekriegt hat und erst nach vielen Jahren später zu diesen Leuten hingeht, und sagt, und unser Evangelium war identisch gewesen. Nur eins haben die mir gesagt und mich daran erinnert, dass ich mich um die Armen kümmern soll. Das haben die ihm gesagt, und zwar Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. War das denn ein Gebot von den Aposteln? Haben die sich das ausgedacht und Paulus weitergegeben? Nein. Es ist durch die ganze Bibel hindurch, geht dieser Faden, dass man sich um die Armen kümmern soll. Im 5. Buch Mose, Kapitel 15, spricht Gott zu Menschen, zu den Israeliten, die kurz vor dem Erlassjahr stehen. Ihr wisst, was ein Erlassjahr ist. Jedes 7. Jahr war ein Erlassjahr. Und wenn jemand bei dir Schulden hatte, an diesem Erlassjahr wurden die Schulden erlassen. Stellt euch vor, ein Joker. Und Gott warnt hier die Leute und sagt, hör mal zu, du Reicher, wenn du vor diesem Erlassjahr stehst und du denkst, jetzt kommt der Arme zu mir und er ist bedürftig und ich gebe ihm und nächstes Jahr ist das Erlassjahr, ich habe mein Geld gesehen. Und Gott sagt, wehe dir, wenn du so denkst und dem Armen nicht großzügig gibst und ihm hilfst, ja, obwohl du das nicht wiederkriegst. Gott macht es sehr deutlich im Kapitel 15, dass selbst ein Geben, ohne es wiederzukriegen, für den Armen ein Gesetz, ein Gebot Gottes ist. Das taucht nicht im Neuen Testament einfach nur auf. Und wir sehen das, ich springe jetzt einfach zum Neuen Testament, ins Leben von Jesus, am Ende, wo er sozusagen seine letzten Reden hält, wo er mit den Jüngern versammelt ist, bevor er in den Garten Gethsemane geht und dort verhaftet wird, da sitzt er am Tisch und er gibt Judas einen Satz, also ein Wort, etwas, was er machen soll. Im Johannes Kapitel 13 findet ihr das. Und Vers 27 sagt Jesus dem Judas, was du tun willst, das tue bald. Und wisst ihr, wie die Jünger das interpretieren? Sie interpretieren das so, wahrscheinlich muss er etwas erledigen oder er soll den Armen etwas geben, im Vers 29. Die Jünger interpretieren diesen Auftrag, wahrscheinlich soll er sich um die Armen kümmern gehen, mitten in der Nacht. Also stellt euch vor, sie haben das im Leben Jesu gesehen, dass sich um die Armen gekümmert wird. Und dass selbst hier mitten in der Nacht, könnte es sein, dass der sich jetzt um die Armen kümmern wird. Ich meine, für uns würden wir sagen, absurd, also komm mal, warte doch bis morgen, warum willst du jetzt? Aber für die war das klar. Warum? Weil die damit gelebt haben. Das hat sie geprägt, das war eindeutig. Das war nicht ein Gebot, das vielleicht irgendwo zwischen den Sternen stand, zwischen den Zeilen. Also es war etwas Sicheres und Festes. Hebräer 13, Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also an die Armen großzügig geben, das ist ein Gebot des Herrn. An die Armen heiligen, wer sind das denn? Die Armen heiligen. Ach, die armen Heiligen. Sind das die Leute, ganz bestimmte Leute, irgendwelche Leute, die heute verehrt werden als Heilige? Nein, ein Begriff für Heilige ist in der Schrift an die Gläubigen, an Menschen, die Kinder Gottes sind. Also an die armen Kinder Gottes soll gegeben werden. Und ich denke, dass Galater 6, Vers 10 es genauso ausdrückt und klar macht, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also an Menschen, die Kinder Gottes sind, haben den Vorzug. Also armen Heiligen in Jerusalem. Warum in Jerusalem? In Apostelgeschichte 11, Vers 27 haben wir einen Propheten, Agabus, der weissagt eine Hungersnot voraus, von Vers 27. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigt durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis, merkt euch das, der über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern in Judäa, die in Judäa wohnen, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Habt ihr gemerkt, dass die Prophezeiung gesagt hat, dass im ganzen Römischen Reich eine Hungersnot sein wird? Und wohin schicken sie ihre Güter? Warum nicht in die ganze Welt? Warum nach Jerusalem? Hat es etwas zu sagen? Sind das besondere Leute? Und wir werden es gleich merken. Ich möchte auf diese Frage mehr eingehen beim nächsten Punkt. Also, es wird uns deutlich durch diese Geschichte der Aposteln, dass die Gelder geflossen sind nach Jerusalem. Um etwas gleich zu verneinen, nein, das hat nichts damit zu tun, dass die Gelder heute nach Rom fließen sollen, zum Papst. Ich möchte mich nicht reinmischen, was die Kirche macht, aber es ist auf jeden Fall keine Parallele. Wir werden sehen, was der Text uns sagt, und zwar im nächsten Punkt. Wenn wir betrachten werden, den Umsatz oder die Ausführung dieses Dienstes. Ein Lauf gegen die Zeit. Also, warum? Und das wäre der dritte Punkt in der Prioritätssetzung. Warum mache ich das? In unserem Text, warum hat der Apostel das gemacht? Warum sind warum ist diese Sammlung an die armen Heiligen nach Jerusalem geflossen gegangen? Jetzt aber, Vers 25, ich lese es nochmal, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Warum machen sie das? Es hat ihnen gefallen. Nun, wenn du an deine Prioritäten denkst, dann sagst du, okay, wenn das ein Punkt ist, wenn es mir gefällt, dann mache ich das. Und das zeichnet die Priorität aus. Deswegen hat das jetzt die erste Priorität, weil es mir gefällt. Wisst ihr, wenn wir den Text nicht weiterlesen würden, könnte man wirklich so schlussfolgern. Aber wenn dieser Punkt, dass es ihnen gefallen hat, also warum machen sie es? Es hat ihnen gefallen, steht hier nicht alleine da, sondern verbunden gleich mit dem nächsten Punkt, sehen wir eine edle Handlung. Also diese Gefälligkeit, es hat ihnen gefallen, verbunden mit dem nächsten. Und zwar, sie sind es ihnen schuldig, sie sind verpflichtet. Warum haben sie es gemacht? Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen schuldig. Aufgrund dessen, dass sie es ihnen schuldig sind und es ihnen gefallen hat, ist das als eine edle Haltung. Ja? Sie machen das nicht aus Pflicht, sondern diese Gemeinschaft ist ein Bekenntnis zum Evangelium, ist etwas, was sie sagen, klar, das gehört dazu, das muss sein. Und aus diesem Grund ist diese Gefälligkeit ein Juwel, ein charakterlicher Juwel von diesen Menschen. Also, warum haben sie das gemacht? Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Vers 27, es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden, und jetzt erklärt er das, warum sie schuldig sind. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch schuldig. Schlachter übersetzt verpflichtet, richtig? Ja? Elberfelder lässt es dabei und es geht wirklich darum, sie sind es ihnen schuldig, jene in den Leiblichen zu dienen. Also, um was geht es hier? Gott hat etwas angeordnet. Gott hat ein Gebot gegeben. Gott hat sie in eine Verpflichtung hineingestellt. Und zwar in eine Verpflichtung, die hier genannt wird. Wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch schuldig, jenen in den Leiblichen zu dienen. Das war der Grund, warum in der Prophezeiung bei Agabus die Sammlung nicht einfach zerstreut wurde in die ganze Welt, sondern es wurde nach einer Regel, nach einem Gebot Gottes gehandelt, dass die Sammlung dorthin gegangen ist, wo sie hingehen musste. Und zwar dorthin, von wo sie sozusagen den Teil der Partnerschaft empfangen haben. Von dort haben sie das Evangelium empfangen. Von da sind die Menschen ausgegangen, die das Evangelium weitergetragen haben. Und aus diesem Grund sind auch die Gelder dorthin geflossen, von wo sie die geistlichen Gaben empfangen haben. Also hier sehen wir diese Partnerschaft von einerseits die geistlichen Güter, also das Geistliche und das Fleischliche, jetzt nicht negativ, sondern das, was für das Fleisch, für den Leib notwendig ist. Das ist die Partnerschaft, in die hier gerufen wird und die Paulus hier ausführt. Warum hat er das gemacht? Warum ist er dieser Priorität nachgegangen? Es hat ihnen gefallen und es ist von Gott so festgesetzt worden, deswegen sind sie schuldig, das zu tun. Ich möchte hier eine Pause einlegen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde an diesem Text hier weiter anknüpfen. Hier bedarf es noch einer kurzen Erklärung. Ich wiederhole uns nur für unsere Prioritäten, wenn wir Prioritäten setzen, was wir aus diesem Text lernen, was wir sehen. Also was hat eine Priorität? Wenn du dir bewusst machst, um was geht es? Ja, hier ist es der Dienst, die Aufgabe in deiner Priorität. Beschreibe es, worum geht es? Was hat Priorität? Wird dann deutlich, wenn du es klarstellst, um was es eigentlich geht. Zweitens. Stell dir die Frage über die Empfänger, über die Profitierenden. Wer profitiert davon? Das macht eine Sache wichtig oder unwichtig. Und die Umsetzung oder die Ausführung. Warum führe ich das aus? Ja. Warum mache ich das? Und das Letzte, was wir dann auch betrachten werden, das Zeugnis Gottes darüber. Das sind die Dinge, die unsere Prioritäten bestimmen und die hier im Text die Prioritäten des Paulus bestimmt haben. Lasst uns stille werden zum Beten.